Crime and Investigation, dein True Crime Podcast. Warnung: Dieser Podcast thematisiert wahre Fälle, Verbrechen und Ermittlungen und enthält Schilderungen von Gewalt. Dieser Podcast ist ausdrücklich nicht für Kinder geeignet.
Hallo und willkommen beim True Crime Podcast von Crime and Investigation. Hier erzählen wir euch in jeder Folge von einem besonders ungewöhnlichen Kriminalfall. Dabei geht es uns um Täter, Opfer, Betroffene und um die Arbeit von Ermittelnden und Justiz. Spannende True-Crime-Dokus stehen euch mit Crime and Investigation auch auf dem Bildschirm oder Display rund um die Uhr zur Verfügung. Eine der Sendungen, die ihr dort streamen könnt, ist die Doku-Reihe Secrets of Celebrity Sex Tapes. Sie untersucht eine der berüchtigsten Sextapes von Prominenten unserer Zeit, darunter Pamela Anderson und Tommy Lee, Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, Mimi Faust und andere. In 8 Episoden wird die Geschichte hinter je einem Tape erzählt und wie dieses die Öffentlichkeit in ihren Bann zog, Empörung im kulturellen Zeitgeist auslöste und das Leben der Beteiligten veränderte. Die Doku-Reihe gibt es auch jederzeit auf Abruf bei Crime and Investigation über Amazon Prime Video. Alles Weitere erfahrt ihr unter www.crimeandinvestigation.de. Aber hier sind wir, euer True Crime Podcast. Und für die heutige Folge haben wir wieder einen ganz besonderen Fall für euch ausgewählt.
Sommer 1993. Die schottische Bergwanderin Helen Fiona Torbett reist wie so oft an den Loch Duig. Sie checkt im Greynan Guesthouse nahe Inverinate ein und plant, in den umliegenden Hügeln zu wandern, die sie seit Jahren kennt. 5 Tage später meldet ihr Mann sie als vermisst. Aus dem ursprünglichen Vermisstenfall wird Monate später eine Mordermittlung. Die Polizisten werden mit Zufallsfunden, widersprüchlichen Aussagen und einem frisch renovierten Haus konfrontiert. Schließlich entdecken sie, nur wenige Schritte hinter dem Haus, ein Grab. Der Verdächtige bestreitet zunächst die Tat. Am Ende steht ein Schuldspruch und Jahre später ein Tod in der Zelle. Das ist die Geschichte von Helen Fiona Torbett und dem langen Weg zur Wahrheit, verborgen im Boden von Inverinate.
Der Mord an Helen Fiona Torbett, 1993. An der Nordküste des Loch Duig, etwas außerhalb von Inverinate, steht das Greynan Guesthouse mit Blick auf den See. Dahinter erheben sich die zerfurchten Hänge des Rattagan-Passes. Hier riecht die Luft nach Salz, Algen und nassem Holz. Nur der Wind und die Vögel unterbrechen die Stille. Eine Traumkulisse für Wanderer. Direkt hinter dem Haus erstreckt sich die hügelige Landschaft, durchzogen von Bächen. Helen Fiona Torbett ist eine passionierte Wanderin. 4 Jahrzehnte lang füllt sie ihre Notizbücher mit Tipps für die schönsten Wanderwege, über die Wetterbedingungen in den unterschiedlichen Jahreszeiten, heimischen Pflanzen und ihren Beobachtungen. Die Notizen spiegeln ihren Charakter wider: Sorgfalt, Ausdauer und die Liebe zur Landschaft. Helen fühlt sich in dem Gästehaus wohl und kommt immer wieder. Sie kennt die Gastgeberfamilie und ihren Sohn Donald McMillan, der sich um Haus und Garten kümmert, wenn die Eltern unterwegs sind. Für Helen ist diese Routine beruhigend. Ankommen, einchecken, die Karten ausbreiten und losgehen.
Ein Jahr zuvor, 1992, schreibt Helen für das Magazin The Great Outdoors über die Hügel der Highlands. Sie ordnet sie ein, benennt sie, listet alles auf. In Schottland gibt es zahlreiche Hügel und Berge. Aber Helen konzentriert sich auf eine bestimmte Gruppe, genannt Munros. Berge mit einer Mindesthöhe von 900 Metern. Der begeisterte Wanderer Alan Dawson hat bereits Artikel über sie verfasst. Helen ergänzt, korrigiert und verfeinert seine Angaben. Aus dem Austausch der beiden entsteht eine gemeinsame Entscheidung. Diese Hügel sollen künftig Grahams heißen. Nach Helens Mädchennamen Graham. Später werden sie in Erinnerung an Helen Fiona Torbett in Fionas umbenannt. Hinter Inverinate markiert sie einen solchen Graham. Cornan Crutenjack. Ein Gipfel mit rauen, nördlichen Flanken und einer Hochebene auf der Südseite.
Helen kennt das raue Gelände wie ihre Westentasche. Moorlöcher, rutschige Grashänge und Wetterwechsel innerhalb von Minuten. Vertraut, aber nicht zu unterschätzen. Und dann ist da der See selbst, Loch Duick, mit seinem schlammigen, zerfurchten Grund, in dem sich Flameshells, klaffende Pfeilenmuscheln, verbergen. Der Loch Duick und zwei weitere in der Nähe stehen als Marine Protected Areas unter Schutz. Für Helen mit ihrer Liebe zur Natur sind solche Details wichtig. Der Legende nach gibt es hier Selkies, Robbenmädchen, die im Mondlicht ihr Fell abstreifen und menschlich werden. Sie betören drei Brüder, die ihre Felle stehlen, damit sie an Land bleiben müssen. Der erste Bruder gibt ihr reumütig ihr Fell zurück. Zur Belohnung besucht sie ihn alle 9 Tage. Das zweite Mädchen findet ihr Fell und kehrt ins Wasser zurück. Der dritte Bruder verbrennt das Fell, um seine Angebetete an sich zu binden und verbrennt damit unwissentlich sie. Es sind Legenden über das Begehren und Festhalten. Geschichten, die mit dem See verbunden sind.
Juli 1993. Helen ist 62 Jahre alt, als sie erneut im Graynon Guesthouse ankommt. Im Wagen, Wanderkarten, Stifte, ihr Tagebuch, Kleidung, ein Stock als Stütze für ihr lediertes Knie. Eine Ausrüstung für Wochen. Ihr Mann, ein Gynäkologe aus Glasgow, ist auf einem Segeltörn. Er ist im Ruhestand und genießt sein Hobby, genau wie Helen ihres. Die Besitzer sind in Aberdeen, weil ein Verwandter im Sterben liegt. Donald Macmillan, der Sohn, führt während ihrer Abwesenheit das Haus. Helen kennt ihn von früheren Aufenthalten, grüßt, hinterlässt die üblichen Informationen und erwähnt, dass sie am nächsten Tag eine Freundin treffen will. Am Folgetag liegt eine Nachricht bereit. Sie sei für 2 Tage weg und lasse den Wagen stehen. Es vergehen 5 Tage. Helens Mann weiß, dass sie sich manchmal nicht von ihren Wanderungen meldet. Aber diesmal spürt er, dass etwas nicht stimmt und ruft die Polizei.
Die Ermittler erscheinen am Gästehaus. Donald empfängt sie. Er sagt, am Morgen nach Helens Ankunft habe er gesehen, wie sie mit einem Mann in einen dunklen Kombi gestiegen sei. Später, am Freitag, als er sie zurückerwartete, habe Helen angerufen. Sie komme nicht zurück, erst am Montag, zusammen mit diesem Freund. Die Polizei sieht sich Helens Auto an. Darin fehlen eine Reisetasche, das Tagebuch und ein paar andere Dinge. Allerdings finden die Ermittler Sachen, die Helen auf jeder Tour mitnimmt, unter anderem der Stock. Unverzichtbar für ihr Knie und 3 Paar Gummistiefel. Helen bevorzugt Wellington Boots, keine Bergstiefel. Eine Gewohnheit, die seit Jahrzehnten bekannt ist.
Warum würde Helen ohne ihren Stock und ohne die Gummistiefel losgehen? Und warum lässt sie ihr Auto stehen und fährt mit einem Unbekannten weg? Es gibt keine aktuellen Abbuchungen auf ihrem Konto und keinen Hinweis auf einen spontanen Kurztrip. Die Polizei hält es für möglich, dass Helen freiwillig gegangen ist. Vielleicht hat sie jemanden kennengelernt oder sie braucht eine Auszeit. Detective Inspector William MacDonald richtet einen Appell an Helen. Melden Sie sich, notfalls anonym.
Geben Sie nur ein Lebenszeichen von sich. Wir wollen nicht wissen, wo Sie sind.
Eine Botschaft, die unbeantwortet bleiben soll.
7 Wochen nach dem Verschwinden bringt das Aberdeen Press and Journal einen Artikel. Doch es gibt noch immer keine Spur. Die Polizei bittet abermals um Hinweise, besonders von dem Mann im dunklen Wagen. Es vergehen weitere 3 Monate. Helms Mann und die Northern Constabulary erneuern die Aufrufe. Sogar in Outdoor-Magazinen bittet man Wanderer, die Augen offen zu halten. In Dingwall gibt es eine Pressekonferenz. Man betont erneut, es gehe nicht darum, Helms Aufenthaltsort zu erfahren, sondern nur darum, zu wissen, dass sie lebt. Doch hinter den Kulissen regt sich ein Verdacht. Donald hatte erwähnt, Helm sei in Wanderstiefeln weggefahren. Aber Helm trägt keine Wanderstiefel. Sie trägt Gummistiefel. Und alle 3 Paare liegen in ihrem Auto.
Endlich, 9 Monate nach Helens Verschwinden, kommt Bewegung in den Fall. Eine Urlauberin geht mit ihrem Vater an der Straße zwischen Kyle und Inverinate entlang, ganz in der Nähe des Gästehauses. Unter Weiden entdecken sie eine schwarze Tasche, die offensichtlich dort versteckt wurde. Der Winter hat sie monatelang mit Schnee bedeckt. Jetzt im Frühling liegt sie frei. Sie öffnen sie. Karten, persönliche Dinge, ein Hausschuh. Ein Blick genügt. Das ist Helens Tasche. Darin befinden sich auch ihr Tagebuch, ihr Portemonnaie und ihre Bankkarten. Nicht alle fehlenden Gegenstände, aber genug, um die Richtung der Ermittlungen zu ändern. Von einem Tag auf den anderen wird aus einer vermissten Suche eine Mordermittlung. 20 Beamte durchforsten Wald und Ufer. Spürhunde arbeiten sich durch dichtes Unterholz. Ein Helikopter fotografiert das Gelände. Taucher der Royal Navy durchsuchen den Loch Duick. 6 Tage lang wird das Gelände abgesucht. Doch es gibt keinen weiteren Fund. Die Forensik bestätigt, dass es sich um Helens Sachen handelt. Aber es gibt keine Fingerabdrücke. Allerdings lag die Tasche nur ein paar hundert Meter vom Gästehaus entfernt.
Einen Monat lang durchsuchen die Ermittler das Granian Guesthouse und das Grundstück. Das Gebäude wird mit Absperrband gesichert, Fenster werden mit schwarzer Folie abgeklebt und 2 Wohnwagen untersucht und fotografiert. Beamte sägen Äste ab, dünnen Büsche aus und markieren Sektoren im Garten. Jeder Zentimeter wird auf den Kopf gestellt. Als die Beamten Helens Gästehaus betreten, müssen sie feststellen, dass inzwischen alles renoviert wurde. Neue Teppiche und frisch gestrichene Wände. Sie entfernen im Erdgeschoss die untersten Bretter in einem Badezimmerschrank. Darunter eine Reisetasche. Der Name steht auf den Henkeln, Helen Torbett. Im Innern der 2. Hausschuh, das Gegenstück zu dem in der Tasche, die unter den Weiden gefunden wurde. Donald McMillan wird wegen Mordverdachts festgenommen. Er bestreitet alles. Seine Eltern flehen ihn an zu kooperieren. Schließlich zeichnet Donald eine Skizze und markiert eine Stelle im Garten.
Im Garten errichten die Beamten ein Zelt über einem Holzstapel, der mit Blechen abgedeckt ist. Die Luft riecht nach harzigem Holz, Erde und feuchter Kälte. Vorsichtig legen sie den Bereich frei. Dann endlich finden sie Helen. Ein flaches Grab, nur etwa 30 Zentimeter tief. Es liegt wenige Meter vom Haus entfernt, dem Ort, an dem sie sich immer wohlgefühlt hat. Die Polizei blättert in Helens Tagebuch. Letzter Eintrag, Abend des 6. Juli 1993. Merkwürdiger Brief von Donald McMillan. Peinlich, damit umzugehen. Der Brief wird nie gefunden. Doch die Bedeutung des Satzes wird später zutage kommen.
Vor dem High Court in Inverness plädiert Donald McMillan auf unschuldig. Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert den Tathergang. Donald ist allein mit Helen im Haus. Er bedrängt sie sexuell, sie wehrt sich. Er bringt sie zu Boden und erstickt sie, indem er ihr das Gesicht bedeckt. Danach versteckt er die Leiche zunächst im Haus und gräbt dann im Garten unter dem Holzstapel ein flaches Grab. Um die Spur zu verschleiern, erfindet er die Geschichte von dem Auto und dem Freund, mit dem Helen angeblich weggefahren ist. Wichtig wird ein forensischer Befund. Ein Stück Klebeband, mit dem Helen gefesselt war. In einem aufwendigen Verfahren trennt man den Kleber vom Träger und findet Fingerabdrücke von Donald McMillan. Die Verteidigung versucht Zweifel zu säen, stellt den Ablauf in Frage, die Interpretation der Spuren und die Deutung des Tagebucheintrags. Aber vor den Geschworenen entsteht ein Bild, das schwer zu widerlegen ist. Das Motiv, die Gelegenheit, die Widersprüche, die Tasche, die Renovierung und das Grab. Die Beweise sind erdrückend.
Wer ist dieser Mann? Donald McMillan ist 31 Jahre alt, als er den Mord begeht. Nach Abschluss der Schule geht er 1979 zur Armee, dient im Royal Armored Corps und den Royal Scots Dragoon Guards, einschließlich Stationierungen in Deutschland und Nordirland. Einmal bleibt er unerlaubt fern und landet für 6 Monate im Arrest. Danach lebt er bei den Eltern, kümmert sich um den Garten und das Haus. Donald wird als Einzelgänger beschrieben, wortkarg und unsicher unter Menschen. Auffällig ist seine Fixierung auf ältere Frauen. In seinem Zimmer finden Ermittler Erwachsenenmagazine, in denen er Frauen mit Sternen bewertet. Ältere erhalten höhere Noten. Dann entdecken sie die Briefe. Der Hinweis im Tagebuch auf den merkwürdigen Brief führt zu tausenden Schreiben, die Donald an unterschiedliche Frauen im Ort und in der Umgebung geschickt hat. Ein Strom, der nicht abreißt, selbst nicht, als er in Untersuchungshaft sitzt. Eine anonyme Frau beschreibt die Post als beängstigend und verstörend, nicht obszön, aber schwülstig. Eine andere erzählt, sie habe 5 Jahre lang tausende Briefe bekommen, manchmal 5 am Tag. Er schickt Unterwäsche, Schmuck und eine Kamera. Erst als sie mit der Polizei droht, ebbt es ab. Vorübergehend. Später kommt erneut ein Brief, als sie im 8. Monat schwanger ist. Der Inhalt macht ihr Angst. Die Briefe sind zwar kein Beweis für den Mord, aber sie offenbaren Donalds obsessives Muster, seine Art der Annäherung und Übergriffigkeit.
Lange schweigt Donald im Prozess, bestreitet alles und distanziert sich. Dann, endlich, gesteht er.
Ich habe Helen Talbot getötet.
5 Worte, die die Menschen im Saal erstarren lassen. Er behauptet, es sei ein Unfall gewesen. Helen habe ihn geschlagen. Er habe ein Kissen auf ihr Gesicht gedrückt, um sie zu beruhigen. Er habe nicht gewollt, dass sie stirbt. Die Anklage hält dagegen. Die Beweise seien eindeutig. Die Art der Erstickung, das Verstecken der Leiche und die Erfindung einer Alibi-Geschichte, das sei keine tragische Eskalation, sondern Mord. Ein Vorsatz lässt sich oft auch mit dem Verhalten nach der Tat beweisen. Die Jury berät. Am Ende lautet das Urteil: schuldig des Mordes an Helen Fiona Talbot. Die Strafe: lebenslang plus 5 Jahre wegen Behinderung der Justiz. Als der Richter spricht, schaut Donald auf seine Schuhe. Beim Abführen dreht er sich kurz um und starrt den Richter an.
Vor Gericht zeigt man Luftaufnahmen, die während der Suche aufgenommen wurden. Auf einem Bild wirkt der Garten des Greenan Guesthouse wie eine Landkarte. Beete, Unterholz und die Fläche, in der das Holz lagert. Man sieht eine Gestalt, Donald McMillan. Er schaut nach oben zum Helikopter. Er steht unweit der Stelle, an der später das Grab freigelegt wird. Es ist kein Beweisfoto, eher ein Symbolbild. Der Mann, der nach oben schaut, während unter seinen Füßen die Wahrheit liegt. 2007, 14 Jahre nach Helens Verschwinden, wird Donald McMillan tot in seiner Zelle im Sawton Prison in Edinburgh gefunden. Er ist 45 Jahre alt. Natürliche Umstände, heißt es. Wahrscheinlich ein Herzinfarkt.
Für Helens Familie bleibt Stille. Urteile beenden nur die Verfahren, nicht die Trauer. Was bleibt, sind Berge, Wege und Namen. Die Grahams inter Inverinate von Helen Fiona Torbett kartiert, existieren weiter und werden jetzt Fionas genannt. Und es bleibt der letzte Satz im Tagebuch. Merkwürdiger Brief von Donald McMillan, peinlich damit umzugehen. Ein Satz, der nichts erklärt und doch alles andeutet. Annäherung, Grenzüberschreitung und die Obsession des Täters.
Dass Helens Sachen unter Weiden gefunden werden, nur 100 Meter vom Haus, führt die Geschichte zurück an den Ausgangspunkt. Dass ihr Grab im Garten liegt, macht das Gästehaus zum Tatort und zum Mahnmal zugleich. Nichts davon ändert Fakten, aber alles verschiebt den Blick. Die Sicherheit, die man mit einem vertrauten Ort verbindet, kann trügen. An manchen Tagen hört man den Wind über dem Loch Duick, das Wasser und das Rascheln der Birken am Ufer. Carnan Crutenjak steht da, unverrückbar. Und doch wirkt jede Spitze anders, je nach Licht. Helen hat über diese Hügel geschrieben. Sie hat ihnen Namen gegeben, hat sie gezählt und kartiert. Eine Form des Bewahrens. Was nicht zu bewahren war, ist ihr Leben. Nicht die unberechenbare Natur hat es genommen, sondern ein Mensch.
Wenn man den Fall genau betrachtet, ergibt alles Sinn. Die Renovierung, die Tasche im Schrank, die falschen Angaben zu den Stiefeln, das angebliche Telefonat und der fremde Mann, mit dem Helen angeblich verschwindet. Wie Fäden, die erst zusammengefügt werden müssen. Die Ermittlungen sind langsam, aber beharrlich und der Zufall hilft. Ohne die Urlauberin, die die versteckte Tasche fand und die anschließende Durchsuchung im Haus, wäre der Fall vielleicht nie abgeschlossen worden. Das ist die Geschichte von Helen Fiona Torbett. Sie endet ohne ihre Rückkehr. Sie endet mit einem Fund im Garten, einem Geständnis im Saal, mit einem Urteil und mit Stille.
Das war ein Podcast von Crime and Investigation, dem True Crime Sender im deutschen Fernsehen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir euch einen neuen Fall präsentieren. Natürlich freuen wir uns über Kommentare, Likes und Shares und großzügige 5-Sterne-Bewertungen in den Podcast-Apps. Am Ende bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf. Man weiß nie, wer da draußen wartet.